Willkommen zum Hand on Demand Podcast.
Weidmanns Heil. Willkommen zu einer neuen Folge Jagen, Hören, Staunen von Hand on Demand. Wieder dabei mein Kollege Steffen und meine Person, der Tobi.
Moin Tobias, moin liebe Zuhörer. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast mal wieder bei uns und zwar niemanden, den ihr vielleicht kennt. Aber ihr kennt sicherlich seine Söhne, nämlich die Hunter Brothers. Heute sprechen wir mit dem Vater der Hunter Brothers, Friedrich Reimann, der wirklich schon lange, lange Jahre in der Jagdbranche tätig ist. Und wer könnte besser über die Entwicklung der letzten Jahrzehnte in der Jagdbranche sprechen als der Vater Reimann.
Ja, Friedrich, wir starten immer ein bisschen soft, wie wir so schön sagen, in die Folge. Deshalb stell dich doch vielleicht einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so?
Und was hast du eigentlich mit dem Jagen zu tun?
Ja, also ich bin Friedrich Reimann, der Vater von den Hunter Brothers. Gebürtig bin ich Westfale. Das hört man vielleicht auch so ein bisschen.
Ja.
Habe in München Landschaftsarchitektur studiert. War dann in Stade bei der Bezirksregierung und habe dann nachher Forstwissenschaft in Göttingen studiert und war am Institut für Wildbiologie und Jagdkunde der Universität Göttingen. Habe da das Wanderfahrtenmanagement geleitet, wo jetzt nach 40 Jahren die Wanderfahrten tatsächlich am Institutsgebäude brüten. Die waren ja mal am Aussterben. Und nach Meiersberg, hier nach Mecklenburg-Vorpommern bin ich gekommen, weil ich hier Störche gekauft habe. Vom Tierpark Ueckermünde und dabei habe ich meine Frau kennengelernt. So bin ich nach Ueckermünde gekommen.
Schön. Die Liebe hat dich dort also hingebracht.
Ja, genau.
So ist es doch immer, so ist es doch immer. Ja, Mensch, schön zu hören. Das heißt, du bist schon sehr, sehr viel rumgekommen, zumindest national hier in Deutschland und hast dich eigentlich dein Leben lang mit Wald und der Natur in Deutschland beschäftigt, richtig?
Ja, ich habe ja von Kindes auf, bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ich habe von klein an mit 5 Jahren meine erste Zwerghuhnklucke gesetzt und Tiere gezüchtet, Kaninchen und Zwerghühner. Und war dann sehr naturverbunden und habe dann auch entsprechend meine Neigungen Gärtner gelernt. Also immer der Natur entsprechend, dann Landschaftsarchitektur studiert und dann schließlich auch noch Forstwissenschaft auch noch.
Wahnsinn. Und seit wann jagst du eigentlich?
Jagen tue ich ab dem 5. Lebensjahr, also erst als Zuschauer natürlich. Ja. Bin mit 5 Jahren das erste Mal mit meinem Vater auf den Hochsitz gegangen und meine Mutter glaubte immer, ich würde kein Jäger. Und an diesem Tag, das werde ich selber nie vergessen, da kam der Rehbock direkt unten durch die Stangen vom Hochsitz durch. Ich habe gebebt auf dem Hochsitz mit meinem Bruder zusammen, das war ein Tag, bevor dieser Rehbock aufging. Und mein Vater, das war ein uralter Bock und den wollte er unbedingt schießen und er ist dann immer heimlich losgegangen und ich habe dann immer gewacht. Er hat es nachher nach 3 Tagen austricksen, hat das nicht mehr geschafft. Dann bin ich immer vorher bei ihm am Bett gewesen. Also ab dem 5. Lebensjahr.
Wahnsinn. Also schon immer naturverbunden, immer mit der Jagd verbunden und wie wir so ein bisschen festgestellt haben in unserem Gespräch, wir haben ja mit deinen Söhnen schon gesprochen, hast du es eigentlich auch gut weitergegeben und die Geschichte ist bei deinen Söhnen ähnlich wie bei dir, oder?
Ja, im Endeffekt machen die es auf der ähnlichen Ebene weiter. Ich habe mich als Student und habe ich das letzte Wanderfalkenvorkommen in Niedersachsen entdeckt und habe mich dann im Naturschutz engagiert, weil ich gesagt habe, wir Jäger müssen Naturschutz betreiben und wir Förster und habe das auch sehr erfolgreich betrieben, 20 Jahre lang. Bis dass ich hier meine Familie gegründet habe, dann habe ich von einem Tag auf den anderen meine Forschungsarbeiten aufgegeben und schreibe im Augenblick aber auch ein Buch darüber.
Oha, spannend.
Das ist meine Hauptaufgabe.
Jetzt muss ich aber einmal nachfragen. Wir sind nämlich ja eigentlich Jagdidioten, weil wir kommen quasi, also eigentlich mehr ich, weniger Tobias, ne? Du kommst aus Stade, ist auch eine kleine Stadt. Ich komme auch aus der Hauptstadt Niedersachsens, aus Hannover und habe mit Jagen eigentlich noch gar nichts am Hut gehabt. Deswegen, was hat es mit diesen Wanderfahrten auf sich? Was bedeutet das für die Leute, die
zuhören? Wanderfalken.
Ah, Wanderfalken.
Falken.
Ah.
Das sind die Greifvögel, wo die Ölscheichs mit jagen oder wo die Falkner mit jagen. Und die waren ausgestorben in den 70er Jahren durch Umweltgifte. Und es gab in ganz nördlich des Mainz gab es kein Brutvorkommen mehr. In Baden-Württemberg nur noch eine ganz geringe Population. Und dann habe ich auf den Leuchttürmen in der Nordsee in der Kormorankolonie diese Wanderfalken entdeckt, dass die dort brüteten.
Oh, okay.
Und habe dann dieses Management aufgebaut. Ich bin auch in Amerika gewesen, habe Vorträge gehalten. Ich war damals auch mitführend, würde ich sagen. Ich war der Erste, der weltweit nachgewiesen hat, dass Wanderfalken Schlupfhilfe betreiben. Das heißt, die Eltern holen die Küken aus dem Ei. Da gab es in Amerika sogar einen Vortrag drüber, Helping the Chicken Out of the Eggs. Da studierten die Studenten, die Küken aus dem Ei zu polen. Und man glaubte, dass das noch eine Folge der Umweltvergiftung war. In Wirklichkeit ist das ein natürliches Verhalten,
okay.
Was man aber inzwischen auch bei anderen Vögeln auch kennt.
Spannend. Und wie kam diese, wir driften ja so ein bisschen jetzt fast ab, aber jetzt bin ich sehr interessiert, wie kam diese Vergiftung oder durch diese Umweltschäden, wie kam das zustande, dass die Population da fast ausgestorben ist von den Wanderfalken?
Ja, durch die Umweltgifte, vor allem DDT, hat die Folge, dass sich die Eierschalen nicht mehr ausbilden genug und die Eier vertrocknen die Embryonen quasi.
Hm.
Es gibt auch noch andere Schäden. Und dadurch ist, man hat erst immer den Falknern unterstellt, die würden die Horste ausnehmen und deshalb würden die Wanderfalken aussterben. Das war aber nur ein optisches Bild, das stimmte überhaupt nicht. Sondern es war wirklich diese schleichende Vergiftung, die aber weltweit war. Die war auch in Amerika bis nach Alaska, die Gärfalken, alles war belastet. Und wenn es seinerzeit die Falkner nicht gegeben hätte, würden wahrscheinlich heute es keine Greifvögel mehr in der Welt geben, weil man dann intensiv an diesen Greifvögeln geforscht hat und die Ursache noch frühzeitig erkannt hat. Es war aber wirklich 5 Minuten vor 12.
Verrückt.
Man hat dann in Gefangenschaft gezüchtet und die mit Fleisch gefüttert, das nicht kontaminiert war. Und dadurch hat man teilweise ganze Vogelarten erhalten.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und Sie sind einer von diesen Personen. Das ist ja, dann haben wir ja eigentlich einen Star des Naturschutzes hier vor uns. Ich bin total begeistert.
Ein bisschen.
Legende.
Ja,
eine lebende Legende, genau.
Ja, das vermuten die meisten gar nicht, weil ich das dann irgendwann ganz abrupt abgebrochen habe, als ich Familien gegründet habe, weil das war einfach zu intensiv. Und ich habe dann ja auch den Forstbetrieb gekauft und bin sesshaft geworden, Landschaftsarchitekturbüro aufgemacht, 4 Kinder. Die hat die ja teilweise alleine großgezogen, weil meine Frau in Basel gearbeitet hat und am Wochenende nach Hause kam.
Oh, okay.
Auch in einem ähnlichen Bereich oder ganz woanders aktiv?
Ja, die ist Biologin.
Auch Biologin.
Oh.
Schön, schön. Ja, Mensch. Liebe und Leben, alles und Leidenschaft, alles vereint quasi bei Ihnen in der Familie.
Ich habe in meinem Leben nur das gemacht, was mir Freude gemacht hat.
Das ist vorbildlich. Das sollte, glaube ich, eigentlich jeder so
machen. Dann haben wir noch einen Erfolg.
Definitiv, ja. Wenn man seiner Leidenschaft nachgeht, dann hat man definitiv Erfolg und auch immer Spaß dabei, was man tut tagtäglich. Ja.
Da können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden.
Ja, vielleicht. Ne?
Ja. Aber man muss auch ein bisschen Glück haben, ne?
Wohl wahr.
Wer findet schon in der Nordsee das letzte Brutvorkommen des Wanderfalken?
Das stimmt.
Mein größtes Glück war, dass der Ministerpräsident Albrecht, dem habe ich zu Weihnachten eine Karte geschickt, in Niedersachsen brüten noch Wanderfalken und daraufhin hat er dann Schirmherrschaft bei mir übernommen für die Kormorane. Das hat mir letztens Frau von der Leyen nochmal bestätigt, dass ihr Vater von mir eine Gipsattrappe vom Kormoran im Garten stehen hatte. Alle 2 Jahre wurde dieser Kormoran, den ich ihm geschenkt hatte, zum Maler gebracht, weil er aus Gips war, weil er sonst auseinandergeplatzt wäre.
Ja, ja.
Und Frau von der Leyen hat mir gesagt, das hat so ein Student aus Göttingen ihm geschenkt. Und dieser Kormoran stand immer im Garten und ich sage, ja, der Student war ich.
Schöne sehr Geschichte. Heute soll es ja so ein bisschen, du bist gerade schon bei der Historie gelandet. Heute geht es ja so ein bisschen um Jagen im Wandel der Zeit, die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten oder auch in den letzten Jahren, um da mal so ein bisschen einzusteigen. Wie hat sich die Jagd vielleicht so in den letzten Jahrzehnten, kann man das so zusammenfassen, entwickelt? Gab es so ganz große Brüche? Gab es da irgendwie besondere Ereignisse?
Ja. Also die ursprüngliche Jagd, so wie ich sie als Kind erlebt habe, das war das Jagderlebnis, das war die Hege, diese Bambi-Mentalität. Und ich habe sehr als Student Horst Stern kennengelernt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Sternstunde, der Rothirsch. An jedem Hirschgeweih hängt ein 100-D-Mark-Schein. Und das war eine Revolution gegen die Jäger. Und mit dem war ich gut befreundet, habe ich auch ewig mit korrespondiert. Der hat mich dann auch vermittelt an einem Nationalpark im Bayerischen Wald. Und damit kam ich eigentlich aus dem Niederrevier, Wildrevier, auf einmal in ein ökologisch denkendes Forstsystem, in diese Nationalparkverwaltung, die ja nach ganz anderen Kriterien den Wald bewirtschaftete oder gar nicht mehr bewirtschaftete und Stillstand herbeiführte und alles wieder in der Natur überließ. Und dadurch bin ich sehr differenziert aufgewachsen. Einmal extrem eigentlich als Heger im Anfang, wo ich dann wirklich um 1 Zentimeter das Rehgehörn einen Anschiss kriegte auf Deutschland, weil das zu lang war oder zu dick war. Und dann auf einmal das reine ökologische Denken. Und das hat sich in den 40 Jahren eigentlich erst langsam jetzt zu mehr naturnaher Jagd entwickelt. Es gab früher erhebliche Missstände in der Jagd, das muss ich sagen. Gibt es da heute teilweise noch.
Was waren das für Missstände für die jungen, ja, für die jungen Menschen, die das noch nicht erlebt haben, so wie wir?
Ja, dass man LKW-weise Zuckerrüben in den Wald gefahren hat oder zu viel gefüttert hat oder zu hohe Wilddichten und den Waldbau dabei vergessen hat. Früher war es so, dass man eigentlich nur im Gatter Bäume hochbekam mit erheblichen Schäden, nachdem die Gatter dann beseitigt wurden. Und da denkt man heute schon ein bisschen ökologischer oder bedeutend ökologischer. Wobei wir jetzt auch wieder in Extreme verfallen, aber das ist auch typisch deutsch. Am Institut für Wildbiologie, Professor Nisklein sagte immer, ihr müsst es in Einklang bringen. Jagd und Naturschutz und Waldbau im Einklang zu bringen, das ist die Kunst. Und nicht, das eine Extrem ist einfach, das andere ist auch einfach. Und ich versuche das auch in unserem Forstbetrieb, die Wildbestände zu reduzieren. Da habe ich auch erheblich Widerstand bekommen, aber inzwischen sehen selbst meine Söhne ein, die haben auch inzwischen umgedacht, sehen auch ein, dass wir Naturverjüngung nur kriegen, wenn wir schärfer bejagen. Und damit kriegen wir ja auch mehr Dickung, Einstände fürs Wild. Damit haben wir im Endeffekt dann zum Schluss dann doch wieder mehr Wild oder können mehr den Bestand entnehmen, als wenn wir nur Monokulturen hätten.
Aber ich stell mir so ein bisschen die Frage, das Grundproblem ist doch sowieso eigentlich irgendwo auch der Mensch, weil es wird früher mehr Wald gegeben haben, als es das heute gibt, ist meine Vermutung, davon gehe ich jetzt mal aus. Es wird viel mehr bebaut, die Lebensräume werden eingeschränkt, deswegen gibt es für das viele Wild ja auch nicht mehr genug Forst. Ist nicht das eigentlich irgendwie der Kernursprung des Missstandes? Weil mehr Tiere wären ja kein Problem, wenn es mehr Fläche geben würde, oder?
Nein, das ist ein bisschen zu einfach gedacht. Einmal haben wir früher 80% ist Deutschland bewaldet gewesen. Das meiste sind Buchenwälder gewesen, die auch sehr dunkel waren. Da hatte gar nicht so viel Wild Platz. Wir haben eigentlich erst durch den Stickstoffeintrag, durch die Umweltverschmutzung, durch die moderne Landwirtschaft viel mehr Esungsmöglichkeiten geschaffen fürs Wild, als wir früher hatten. Also einige Ökologen gehen ja davon aus, wir machen gar nichts, wir lassen die Tiere im Wald laufen, wir regulieren nicht und das reguliert sich alles von selber. Das funktioniert aber nicht, weil der Input, der Nährstoffinput viel zu groß ist. Die Population, bis dass sie zusammenbrechen, ist das Chaos ausgebrochen.
Ja. Jetzt habe ich das Wort Verschmutzung öfters gehört. Einmal vorher bei den Wanderfalken, beziehungsweise Verschmutzung, Vergiftung. Jetzt ist natürlich so Verschmutzung, ist so das, was mir aufgefallen ist. Ich bin natürlich als junger Knirps auch mal durch den Wald gelaufen und eine Nachtwanderung durch den Wald gemacht. Ja. Und wenn ich jetzt ab und zu mal hier, zumindest in Hamburg, durch den Stadtpark gehe, was ja jetzt kein richtiger Wald ist, oder durch die Eilenriede, ist der größte Stadtwald, glaube ich, in Europa sogar. Fällt mir auf natürlich, dass die Verschmutzung auch durch den Menschen dort unheimlich zunimmt. Hat das deiner Meinung nach in den letzten Jahren, Jahrzehnten ebenfalls zugenommen oder gab es das schon immer? War die Verschmutzung früher vielleicht einfach nur eine andere?
Also die Verschmutzung war, als ich Kind war, auch schon enorm. In manchen Bereichen sogar noch extremer, weil einfach alles vergraben wurde. Es ist vor allen Dingen hier in den neuen Bundesländern ganz extrem. Jeder hatte im Garten seine eigene Müllkippe, wo er so ungefähr, oder hinterm Dorf Schüttenfelde nennt man das bei uns, da hat man einfach den Müll in die Erde gegraben und Sand drüber geschoben, fertig war das. Wir haben eigentlich heute das Schlimmste ist eigentlich, die größte Gefahr sehe ich im Augenblick im Plastik mit, weil es fliegt überall Plastik rum. Und
es zersetzt sich nicht.
Ne? Es braucht 400 Jahre, bis das sich zersetzt. Und wir haben heute, zum Beispiel, wenn wir heute ein Stück Dammbild aufbrechen, hat jedes Stück Dammbild fast ein Stück Plastik im Magen. Und das ist eine Katastrophe. Krass. Und wenn wir die Verschmutzung, dann kommen wir vom Wald weg, der Meere sehen durch Kunststoff. Und das Schlimme ist, das zersetzt sich ja immer in kleinere Partikel und wird immer schwerer dadurch die Beseitigung. Also wir machen es so, wenn ich im Wald fahre, Müll sehe bei uns im Wald, nein, ich schmeiße mir immer sofort hinten auf die Ladefläche vom Amarok, kommt bei mir zu Hause in eine Mülltonne. Denn wenn erst ein Anfang da ist, dann wird es immer schlimmer.
Ja, das stimmt.
Wenn der erste Pappkarton liegt, dann liegt morgen da ein Eimer und übermorgen liegt eine ganze Fuhre direkt.
Und gibt's da gewisse Regularien oder Bestrafungen, wenn man so jemanden erwischt, beziehungsweise Sie haben ja ein eigenes Gebiet, ein eigenes Forst?
Ja, dann kann ich anzeigen. Aber
Sie können den nicht, muss ich erst Sie mal können keine, Sie können nicht, Sie können mir jetzt nicht ein Ticket ausstellen, wie der Parksheriff bei mir um die Ecke hier.
Nein, ich kann nur eben eine Anzeige erstatten beim Ordnungsamt.
Okay. Und
aber dann brauchen wir auch jemanden Zeugen. Wenn ich alleine bin, ist das auch schon schwierig.
Erstens das und man braucht einen Zeugen. Und wer bekommt dann sozusagen das Geld von der Strafe? Das wird ja der Staat bekommen und nicht Sie. Aber Sie müssen ja letztendlich den Dreck wegmachen, oder?
Das ist richtig. Also im Endeffekt ist das eine nicht gewünschte Schenkung.
Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Wo ich für verantwortlich bin. Deshalb habe ich auch meinen Betrieb extra versichert für diese Fälle, wenn jetzt zum Beispiel ein Ölunfall bei mir im Wald einer Öl auslassen würde, ist der Betrieb versichert, um den Schaden zu beseitigen. Okay. Das können ja Schäden sein, die gehen ins Unermessliche.
Ja, das stimmt.
Absolut.
Das stimmt. Jetzt kommen wir gerade auf das Thema Umwelt, Ökologie, Verschmutzung und so. Da können wir, glaube ich, auch eine ganz eigene Folge drüber machen. Ich glaube, das ist so ein Riesenfeld. Das ist, glaube ich, hat sich in den letzten Jahrzehnten auch
noch. Wir sind vom Thema abgekommen.
Ein bisschen. Ich hole uns mal kurz zurück. Unser Thema ist jetzt ja.
Können wir alles rausschneiden?
Nein. Jagen im Wandel der Zeit ist ja das Thema. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, der Waldbestand hat sich schon ein bisschen oder hat sich sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. Also durch, der hat sich auf jeden Fall erhöht deutlich, so wie ich das rausgehört habe. Hat sich auch die Vegetation verändert? Also wir haben jetzt, glaube ich, deutlich weniger Forst.
Durch den Stickstoffeintrag verändert sich natürlich auch die Vegetation.
Ja.
Wir haben durch den Klimawandel jetzt wird es ganz extrem. Diese Monokulturen, die man angelegt hat, die werden rückläufig sein. Ich habe immer versucht, bei mir Mischbestände aufzubauen und auch umzubauen auf natürliche Verjüngung, weil die Wurzelaktivität ist eine ganz andere. Wenn ich eine Eiche kaufe und pflanze, dann hat die Wurzel abgeschnitten.
Ja, stimmt.
Und wenn die Eiche vor Ort wächst, kann die als Pfahlwurzler besser in die Erde eindringen. Und wir müssen aber uns auch umstellen. Wir können in Zukunft keine Fichten mehr anbauen in Deutschland. Wahrscheinlich in ganz Europa nicht mehr.
Das kommt durch die Verschmutzung?
Auf den meisten Standorten, wo sie heute steht, wird sie nicht mehr sein in Zukunft. Weil die Trockenheit, der Klimawandel das nicht mehr zulässt.
Verrückt. Jetzt sind wir gerade schon auf Bäume und Forst gekommen. Wie haben sich denn die Tiere verändert so? Also die Wildarten, gibt es irgendwie neue Wildarten? Gibt es Wildarten nicht mehr, die es vor ein paar Jahrzehnten oder vor ein paar Jahren noch gab? Und auch von den Anzahlen her, was hat sich da so verändert?
Ja, das ist auch wieder ganz differenziert zu sehen von Gebiet zu Gebiet.
Ja, klar.
Ja. Es kommt darauf an, wie bejagt wird, wie die landwirtschaftlichen Veränderungen. Ein größtes Manko sind die Großflächenwirtschaften heute, die dazu führen, dass die Biotope einfach kleiner werden. die Lebensräume werden begrenzt. Ein Rebhahn zum Beispiel, wenn der Hecken hat, hat er und klein parzelliert, hat er ein kleines Revier. Wenn er aber 30 Hektar Ackerfläche hat und rundum die Wege sind, dann sind diese 30 Hektar sein Revier. Das heißt, der Hahn, der läuft bis morgens um sein ganzes Revier rum und versucht es zu verteidigen. Der hat keine Chance damit. Ist die Artenvielfalt, bricht zusammen. Und das sind Probleme, die auf die Großmaschinen zurückzuführen sind. Und ich sehe aber auch aus dem Dilemma nicht rauszukommen, weil die Landwirte kriegen so einen Druck international.
Naja, das stimmt. Das stimmt.
Wir verfolgen ja im Augenblick in Brasilien die Regenwaldrodung, die ja eine Katastrophe ist.
Absolut. Ja, ja.
Und gleichzeitig ist ja der Boomerang ist aber diese Rinder, die dort gezüchtet werden. Wir haben ein Handelsabkommen mit Brasilien auf EU-Ebene. Die können wir demnächst alle hier zu Billiggeld importieren. Und das ist, damit haben unsere Landwirte noch weniger Chance, überhaupt eine Rinderhaltung zu betreiben. Und das heißt aber, wenn wir keine Rinder mehr haben, haben wir auch keine Kuhfladen. Und wenn ich keine Kuhfladen habe, dann kann auch zum Beispiel der Brachvogel seine Küken nicht ernähren. So einfach ist das.
Das ist eine Kette, ja.
Es sind Kausalitäten, die zusammenhängen, keine Frage. Und ich habe das auch gehört, dass die Bodenbeschaffenheit im Wald, ich habe jetzt vor wenigen Tagen eine Serie gesehen, das ist ein Mann, der geht mit seinem Pferd in den Wald und zieht dann die Bäume daraus, weil die Verdichtung sonst dadurch, dass die Maschinen so groß sind und durch den Motor so wackeln, verdichten die den Boden wieder. Deswegen kann das Ganze nicht gut wachsen und der Boden ist dann eigentlich erstmal für die nächsten Jahre hin. Und dadurch, dass das Pferd so kleine Kufen hat, wird der Druck anders verteilt und es bilden sich nicht solche Schneisen. Und da geht der Trend wieder zurück. Das fand ich ganz interessant.
Genau, das ist ja noch interessanter. Ich habe als Referendar, war ich im Rothaargebirge in Hilchenbach. Da gab es noch einen alten Mann, der rückte noch mit dem Ochsen. Und da habe ich meine Referendarsarbeit drüber geschrieben. Dieser Ochse ist noch waldschonender, weil der die Zehen sich ja teilt. Das Pferd macht noch mehr Trittschäden als der Ochse. Also normal müssen wir gar nicht mit Pferden rücken, sondern mit Ochsen.
Ja. Aber das stelle ich mir so schwierig vor mit dem Ochsen. Wie macht man das denn?
Nein, den kann man genauso gut anlernen wie ein Pferd.
Oh.
Ja. Also das ist fantastisch. Und früher die großen Rübenbauern haben früher ihre Zuchtbullen genommen, um die Rübenwagen, wenn schlechtes Wetter war, zu ziehen. Weil ein Bulle kann noch viel mehr ziehen als ein Pferd. Weil der zieht mit dem Kopf. Das Pferd muss mit der Brust ziehen.
Ah ja, stimmt.
Wahnsinn.
Also das sind alles so interessante Themen. Bloß, das ist einfach mit dem Ochsen zu rücken oder mit dem Pferd zu rücken, selbst mit dem Pferd, das dann noch leichter geht als mit dem Ochsen. Es ist so kostenaufwendig, kostenintensiv. Und da ist wieder genauso wie mit den Lebensmitteln, das will ja keiner bezahlen.
Ja. Genau, darauf läuft immer alles zurück. Der Geiz der Menschen und das wenige Verständnis für wirklich gute Qualität. Darüber haben wir uns auch schon mit Jonas unterhalten, der ja auch Jäger ist und Koch ist, vom Wild Cooking. Ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst. Und wir haben uns ganz toll darüber unterhalten, wie wichtig und wie qualitativ hochwertig wirklich das Produkt Wild an sich ist. Jetzt braucht man zum Jagen natürlich aber auch ein Gewehr. So, und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt damals, auch da habe ich neulich wieder was Nettes gesehen, wie die Waffen in dem Bürgerkrieg in Amerika produziert wurden und wie sich zwei Waffennarren dann gegenseitig sozusagen zur Höchstleistung betrieben haben und dadurch den Krieg entschieden haben. Das war nämlich, der eine hat diese Trommel quasi in dem Revolver erstellt und deswegen musste man nicht mehr einzeln laden, sondern konnte mehrere Schüsse auf einmal abgeben. Und jetzt stelle ich mir vor, dass natürlich beim Jagen sich die Waffen auch verändert haben. Wenn ich mir so alte Bilder angucke, die Geräte werden moderner. Was ist da so passiert in den letzten 30, 40 Jahren? Sind die Gewehre wirklich besser geworden? Oder würdest du sagen, du kannst mit dem 30 Jahre alten Gewehr genauso gut schießen wie mit dem modernen?
Also mein Lieblingsgewehr ist über 60 Jahre alt. Es ist so alt wie ich.
Ui.
Das ist das Gewehr von meinem Vater. Und das ist eine Doppelbüchse. Und das ist aus Suhl von der Firma Merkel. Aber jetzt habe ich zu Weihnachten vor einem Jahr von meinen Söhnen einen modernen Mannlicher Geschenk gekriegt. Und da habe ich voriges Jahr aus einer Rotte mal eben 4 Schweine rausgeschossen. Also 5 kamen, das war die Mutter, die habe ich laufen lassen, sonst hätte ich die auch noch schießen können. Das hätte ich mit meiner Doppelbüchse so schnell
nicht geschafft.
Oder? Den Nachladen auch nicht geschafft. Und obwohl man den 2 bekommt, man mit der Doppelbüchse wieder schneller ist.
Also, aber du sitzt.
Aber das Entscheidende ist heute, die Zieltechnik ist ja eine viel bessere als früher auch. Die Gewehre schießen eigentlich alle gut heute. Es kommt immer darauf an, was er für eine Optik drauf hat. Und diese Zielhilfen sind schon ein Fortschritt. Sie sind vor allen Dingen auch, was das Krankschießen anbetrifft, verhindern sie das unter Umständen, wenn man natürlich sorgfältig damit umgeht. Es ist natürlich auch so, eine Zielhilfe kann auch zum leichtfertigen Schuss wieder führen. Das ist immer der Steuermann, der dahinter sitzt. Das ist genauso wie mit dem Auto. Es, ein Quattro war das sicherste Auto. Und da passierten auf einmal die meisten Unfälle mit, weil sie dann mit ihrem Quattro mit 100 durch die Kurve fuhren.
Ja,
da flogen sie auch raus. Und das ist bei den Gewehren auch so. Aber das ist ein Riesenfortschritt und auch heute mit den Nachtzielgeräten. Man kann einfach präziser schießen. Und wenn ich präziser schießen kann, heißt das, ich kann präziser töten. Und das muss immer meine Pflicht sein, das Tier zu erlösen, ohne dass es Qual hat.
Absolut, ja. Absolut. Und wenn du jetzt so an deine ersten Jagdzeiten denkst, jetzt weißt du natürlich, wie das ist, mit einem modernen Gewehr zu schießen. Hat sich das doppelt so gut verbessert oder vervierfacht oder ist das gar kein Vergleich mehr mit der im Vergleich mit der Doppelbüchse zu einem modernen Jagdgewehr?
Also die Doppelbüchse ist ja immer dieselbe geblieben.
Ja.
Bloß das Zielfernrohr. Da habe ich heute ein ganz modernes Swarovski-Drückjagd-Kombinationsglas, was ich das ganze Jahr übernehme. Und das ist natürlich ideal. Aber wie gesagt, da habe ich auch früher ein schweres Kaliber gehabt. Aber jetzt haben wir bleifreie Munition. Da kann ich ein kleineres Kaliber wählen. Und jetzt habe ich eine schnellere Patrone mit einer leichteren Büchse. Und ich würde sagen, die Optiken sind die gleichen auf beiden Gewehren. Und naja, jedes Gewehr hat noch irgendwo seinen Vorteil. Aber insgesamt hat sich das schießen die Jäger heute besser, würde ich sagen. Weil sie mehr auf Schießstände gehen, außer die alten Hasen. Also man muss ja auch immer wieder ganz, ganz krass unterscheiden zwischen den Jägern, die intensiv jagen, und zwischen den Jägern, die mal jagen, oder die erst mit 50 oder mit 60 zur Jagd kommen.
Ja.
Schauen Sie mal meine Jungs. Die sind am 4. Lebensjahr sind die mit mir zur Jagd gegangen. Ich habe ja erzählt, bei mir, ich war 5, als der Rehbock bei uns unterm Hochsitz herlief. Das weiß ich heute noch. Und die haben natürlich gegenüber städtischen Jägern, wo die mal mit dem Vater vielleicht mal mitgegangen sind, meine Söhne einen riesen Vorteil gehabt. Die haben ja 15 Jahre Jagdvorsprung an Erfahrung.
Ja, stimmt, stimmt.
Vor allen Dingen dadurch, dass ich Wildbiologe bin und tierlieb und naturverbunden, haben wir auch immer alles diskutiert. Und wenn ich vorbeigeschossen habe, dann haben mich meine Jungs auch fertig gemacht. Papa, was hast du denn jetzt für einen Quatsch gemacht, oder?
Ja. Sehr schön. Ja,
also ich habe schon früh jagdlich auch meine Kritiker gehabt.
Ja.
Das hättest du aber besser machen können oder so in diesem Stil. Und ich muss auch immer sagen, sie erziehen mich auch immer, wenn wir losfahren auf Drückjagd, kriege ich immer die Ermahnung, Papa, halt aber vorne an. Halt vorne genug, hinten ist genug Platz. Dass ich ja nicht zu weit nach hinten komme. Ne? Und das ist schon ein bisschen Erziehung auch. Ne? Und Übung natürlich. Und Selbstbewusstsein.
Ja.
Und Erfahrung, man muss ein Auge dafür haben. Und wenn ich erst mit 50 anfange zu jagen, habe ich dieses Auge gar nicht. Das ist ja gar nicht drauf geschult. Ich muss ja zum Beispiel, wenn jetzt ein Rudel kommt, Hirsche, dann muss ich innerhalb von 5 Sekunden oder 10 Sekunden erkennen, das Stück ist krank. Das erkenne ich
nicht. Ja, klar.
Mit dem geschulten Auge.
Ja, ja.
Aber der mal einmal im Jahr, der guckt erstmal und fängt an zu zählen. Der guckt erstmal, was haben die alle drauf. Da gucke ich zum Beispiel gar nicht hin, sondern ich gucke auf, was ist krank, was ist schwach, was kann ich erbeuten und nicht, was läuft daher.
Ja, ne? Ja. Ja, klar, so ein geschultes Auge ist schon wichtig, ja.
Ja. Ja. Das ist wie ein Sportler, man muss trainiert sein bei der Jagd.
Ja.
Dann passieren einem auch die wenigsten Missgeschicke.
Ja.
Je trainierter man ist, aber das ist ja beim Autofahren, das ist im Leistungssport ja auch so.
Ja, das stimmt. Friedrich, du hast gerade schon angesprochen, Drückjagd ist so eine Jagdart. Es gibt ja irgendwie unzählige Jagdarten. Das hatten wir auch mal in einer vorherigen Folge. Wie haben sich so die Jagdarten irgendwie entwickelt? Gab es vielleicht vor 50 Jahren oder vor 20, 30 Jahren andere Jagdarten, die es heute gar nicht mehr so gibt? Oder haben die sich gewandelt? Oder gibt es heute was Neues?
Wir haben ja erstmal früher viel mehr Niederwild gehabt und viel weniger Hochwild. Wenn ich das überlege, mein Großonkel, der jagt im Teutoburger Wald, wenn da die Sauen waren, dann wurde ein Aufstand gemacht und dann schossen die auch die Sauen. Aber die schossen im Jahr vielleicht 5, 6 Sauen und heute schießt auf derselben Fläche 60 Sauen. Es hängt aber auch mit den waldbaulichen Zusammenhängen zusammen und es wurde früher intensiver bejagt und härter. Also noch mehr verfolgt, zum Beispiel über Schwarzwild. Das waren auch nicht immer die saubersten Methoden.
Ja, man kennt ja diese Geschichten von den Fallenjagden, wo Tiere irgendwie ein paar Stunden noch oder vielleicht sogar 1, 2 Tage hängen und irgendwie verbluten oder ähnliches. Gab es ja früher auch mal, aber das ist wahrscheinlich noch länger her, oder? So qualvolle Arten.
Die Fallenjagden, die es früher gab, sind ja heute tierschutzrechtlich.
Ja.
Die meisten Fallen sind ja verboten und das ist auch absolut richtig. Man muss immer, ich habe als Kind immer gelernt, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und so muss man das auf das Tier auch übertragen.
Das stimmt, ja.
Also eine Ratte hat genauso ein Schmerzempfinden wie ich Mensch. Deshalb kann ich nicht eine Ratte einfach sagen, die haue ich jetzt halbtot und lasse liegen oder so. Sondern wenn ich sie töten muss, dann muss ich sie auch schmerzlos töten.
Ja. Das stimmt. Also gibt's.
Das sind aber ethische Fragen, die auch nicht jeder so sieht. Also da gibt's auch leichtfertige Menschen, aber das gibt's überall.
Klar.
Ja. Und man braucht auch nicht denken, wenn man sagen würde, wir schaffen jetzt die Jagd total ab, sondern geben das Ganze in die Hände von Schlachtern. Ich glaube, den Tieren ginge schlechter.
Das stimmt. Das glaube ich. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Aber gibt es jetzt keine Jagdart, die irgendwie ausgestorben ist oder so, die es früher mal gab, die es heute nicht mehr gibt?
Ja, zum Beispiel die Rebhuhnjagd in Mecklenburg-Vorpommern. Ah. Das Rebhuhn ist gar nicht mehr hat keine Jagdzeit mehr, weil es einfach ausgestorben ist durch die Großfelderwirtschaft, durch die Unkrautvernichtungsmittel.
Ja? Verrückt.
Die Pestizide.
Und die Frühjahrsjagd auf die Waldschnepfe ist zum Beispiel abgeschafft. Wobei das auch eigentlich richtig ist. Ja? Man schießt nicht in der Balz unbedingt da. Die Schnepfen tot.
Was sind Schnepfen? Oder Schnepfen?
Schnepfen, das sind Waldvögel. Die Limikolen, sagt man, die haben so einen langen Schnabel, sind braun, etwa so groß wie eine Taube und leben von Würmern.
Ah, okay.
Haben so einen langen Stecher, sagt man, so wunderschöne Tiere. Fliegen im Frühjahr, wenn man mal im Wald geht, geht es um diese Zeit. Buik.
Stimmt, schon mal gehört. Kommt irgendwie bekannt vor. Ja.
Ich würde dich ganz gerne mal fragen, wie du glaubst, dass eine Waffe oder die zukünftige Jagdwaffe aussehen könnte. Meinst du, da wird sich noch was verändern, dass vielleicht jeder irgendwann jagen kann, dass man gar nicht mehr so gut schießen können muss oder das so gut gelernt haben muss, um Jagd zu gehen?
Es ist ja heute schon so, manche Zielsysteme sind ja schon so, dass man das Gewehr verkanten kann, dass sich diese Fehler korrigieren. Also ich denke mal, die Systeme sind inzwischen so ausgereift, dass es heute zwischen den einzelnen Produkten mehr eine Marketingfrage ist als eine Qualitätsfrage. Es gibt Nuancen, die aber wahrscheinlich auf der Jagd gar nicht relevant sind. Zum Beispiel, wenn ich einen Streukreis von 3 Zentimetern habe, dann muss ich nicht nur eine Patrone entwickeln, die nur noch einen Streukreis von 1 Zentimeter. Das heißt, wenn ich jetzt 5 Schuss mache, liegen die im 3 Zentimeter Kreis der kleinen Fläche. Aber 3 Zentimeter sind jagdlich völlig uninteressant, weil ich habe solche Flächen.
Ja,
und viele Dinge sind da auch philosophischer Art, wenn man sagt, das Gewehr ist besser als das andere.
Manchmal tut es dann auch die gute alte Doppelbüchse an.
Ja, gut, aber das ist nun mal, das ist ein Erbstück und meine Jungs lieben die auch wie nichts anderes. Nee, aber die ist mir eigentlich vorbehalten.
Da darf man eigentlich mit den Gewehren von anderen einfach jagen oder braucht man dann irgendwie eine Berechtigung? Darf man die ausleihen beispielsweise?
Wenn ich heute ein Gewehr ausleihe, dann muss ich dem Betreffenden, der die Waffe übernimmt, eine Bescheinigung ausstellen und der muss mir bescheinigen, dass er die Waffe von mir erhalten hat.
Ah, okay.
Und dann darf, ich glaube, 14 Tage darf man die nur ausleihen und dann muss man es der Jagdbehörde melden.
Okay, verstehe. Auch ganz interessant, ja.
Was meinst du denn, ob wird es die Jagd zukünftig noch so geben, wie man sie heute kennt? Jetzt hast du schon erzählt, dass sich die Jagd natürlich in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten schon verändert hat. Jetzt gehen wir mal in die Zukunft, in die nächsten Jahrzehnte. Wird das noch so sein? Glaubst du, es wird mehr Jäger geben? Werden die Jäger aussterben? Klar, das Ganze wird dann vielleicht verstaatlicht oder ist es ja schon verstaatlicht. Es gibt ja staatliche Jäger, wie auch Förster, bin ich der Meinung.
Nein, das ist nicht ganz richtig.
Nicht ganz richtig. Ui.
Nee, also die Jagd ist an Grund und Boden gebunden. Und das heißt, der Eigentümer kann bestimmen, wer dort jagt. Das ist nur insofern so, wenn ich nur einen kleinen Besitz habe. Ich brauche 75 Hektar in manchen Bundesländern, in anderen 120 Hektar Mindestfläche, die zusammenliegen müssen, dass ich da selber jagen darf. Und ansonsten müssen sich Jagdgenossenschaften bilden und die dann Jagden verpachten oder vergeben, je nachdem. Ja gut, dann gibt es die staatlichen Förster und die staatlichen Jagdflächen.
Die meinte ich.
Bitte?
Die staatlichen Jagdflächen und die Förster.
Ja, also ich warne davor, die Jagd in Berufs... der Berufsjägerberuf ist ja ein guter, aber wenn ich einen Beruf schlechter daraus mache aus den Jägern, dann wird es, sehe ich, schlechte Zeiten auf uns zukommen.
Absolut.
Und da gibt es Ideologen, die das einfach wollen, die einfach nicht wollen, dass man jagt. Mhm. Aber das ist wieder die Frage, habe ich das Recht, ein Tier zu töten, darf ich Beute machen? Ja, und ich bin der Meinung, ich darf Beute machen. Solange wie ich das Wild auch verwerte und nicht nur des Tötens willen das mache, ist das ganz in Ordnung.
Muss es ja auch gemacht werden, ne? Deshalb gibt es ja diese Vorschriften.
Ja, also, absolut.
Wenn nicht gejagt wird, dann ist wahrscheinlich, haben wir andere Probleme. Oder haben wir viele Probleme.
Ich meine, wenn man da sieht, diese Berufsschlechter, das sehen wir ja in Afrika und so, die dann nachts rumfahren mit Scheinwerfern oder in Australien, die Känguru schießen. Also diese Jagd möchte ich in Deutschland eigentlich nicht sehen.
Ja.
Da ist mir das Jagdsystem schon sympathischer. So, und was sich verändert hat in der Jagd, ist auch die Jäger verändern sich. Die Jäger an sich, weil die Jäger, die früher die Zeit hatten, des Abends einen Rucksitz zu bauen, rauszugehen, das sind die wenigsten. Die meisten sind so voll beruflich integriert, dass sie wirklich sich eine Jagdmöglichkeit am Wochenende über eine Lizenz, die sie kaufen, erwerben, zum Beispiel eine Drückjagd oder so, oder einen Abschuss kaufen. Und da sehe ich ein großes Problem, dass die ständige Präsenz von den Jägern in den Revieren, dass das schlechter wird.
Hm. Aber die Zahl der Jäger steigt ja eigentlich, oder? So wie wir gehört haben.
Ja, aber das ist richtig. Aber die Intensivität der Jagd, der jagenden Jäger,
ja, die aktiven, wird mal, ne?
die ist rückläufig. Ja. Wenn ich von diesen, die jetzt einen Jagdschein machen, sind die wenigsten, die wirklich jede Woche, in der Woche 3-4 Mal losgehen. Und auch Hegen betreiben. Es gehört ja auch ein bisschen mehr dazu, was wir gesagt haben, Naturschutz und.
Ja, klar, da gehört viel dazu, ja. Ich würde gerne mal kurz, oder vielleicht kannst du mal kurz einen Ausblick geben oder einen Rückblick auch, wenn wir uns mal den typischen Ablauf einer Jagd angucken. Man sitzt zu Hause, steigt ins Auto, fährt los, steigt auf den Hochsitz, gibt es ja auch verschiedene Arten von Jagden. Wie hat sich so ein Ablauf von der Jagd entwickelt? Oder hat er sich, oder ist er vielleicht noch wie 50 Jahre? Man geht irgendwie, ja, steigt ins Auto, fährt los, geht auf den Hochsitz und das alles ist gleich. Oder hat sich dieser Ablauf so irgendwie entwickelt?
In 50 Jahren soll ich voraussagen, Prognose machen.
Nee, also Rückblick. Wie war es vor 50 Jahren? Aber vielleicht, wie denkst du?
Vor 50 Jahren war es anders.
Ja.
Also vor 50 Jahren, wenn ich zurückblicke, mein Vater Der war mit seinem Mitpächter im Dorf die einzigen Jäger. Mhm. Das Dorf hatte damals vielleicht 700 Einwohner, jetzt hat es 1500 oder 1600 Einwohner, wir haben aber 30 oder 40 Jäger.
Ja.
Da ist schon der große Unterschied. Die gingen los des Nachmittags, Teekanne mit, und dann wurden Rebhühner geschossen. Da wurden mit zwei Mann schossen die 20, 30 Rebhühner. Ja, heute gehen sie mit 20 Jägern los und schießen zwei Rebhühner, weil es die Rebhühner gar nicht mehr gibt, so ungefähr.
Ja, ja.
Das ist sehr differenziert. Jagd ist auch früher mehr im Einzelnen hat die stattgefunden, und jetzt wird es mehr eine gesellschaftliche Note immer mehr eingespielt. Aber ich kann auch nicht sagen, was jetzt besser ist. Das alles hat seine Zeit.
Ja, das stimmt. Es
kommt immer darauf an, wie sich der einzelne Jäger benimmt. Ja, das ist auch diese Diskussion, die wir jetzt über die Jagdzeiten haben. Ist es sinnvoll, dass wir am 1. April schon Rehböcke schießen? In einem Revier, wo ich Waldbau betreiben muss, weil ich einen Waldsterben habe, ist es sinnvoll, am 1. April einen Rehbock zu schießen. Es kommt auch immer darauf an, wie verantwortlich ich damit umgehe, wie schonend ich jage, ob ich die anderen Wildarten damit auch unter Stress bringe und. Es ist immer alles ein bisschen komplexer als wieder so. Es gibt für alles keine Schablone, würde ich so sagen.
Ja, es entwickelt sich. Ja. Absolut, ja. Und es hängt von dem Individuum ab. Ja. Und der daraus resultierende Output, der generiert wird, der schlägt sich natürlich dann auf die ganze Branche wieder, wenn es viele schwarze Schafe gibt. Ja, so ist es leider. Aber so ist es überall. So ist es leider überall.
Ich wollte sagen, schwarze Schafe haben sie überall. Man sagt manchen Automarken nach, das sind die krassen Fahrer. Das ist auch nur ein Vorurteil. Sie haben den einen, der mit dem Auto nicht verantwortungsvoll umgeht, und der andere, der geht mit der Waffe nicht verantwortungsvoll rum. Wobei ich immer sagen muss, die Jäger sind schon selektiert und auch vorsichtig. Also heute wird man so schnell einen Jagdschein los.
Ja, es gibt viele Gesetze und Vorgaben. Wenn man sich daran nicht hält, ist man den Jagdschein von heute auf morgen los. Ne?
Vielleicht, genau so ist das.
Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz einen Ausblick geben. Was glaubst du denn? Du hast ja schon viel erlebt, viel mitbekommen. Was glaubst du denn, wie sich so ein Ablauf von einer klassischen Jagd entwickelt? Weil du hast gerade schon gesagt, in den letzten 50 Jahren hast du kurz dargelegt. Was glaubst du, was passiert in den nächsten 50 Jahren? Kannst du da so irgendwie mal so Trends oder Prognosen feststellen?
Also der Trend geht dahin, die Jagd wird immer moderner, das heißt mit bester Ausrüstung. Wobei man eigentlich manche Dinge auch gar nicht braucht, die man dann mitschleppt.
Unnötiger Ballast. Ne?
Marketing, das ist das Marketing.
Ja, ja. Und es wird immer weniger die Einzeljagd stattfinden. Es kann sein, dass sich die Reviersysteme verändern, dass der Staat mehr eingreift, aus ideologischen Gründen, aber gar nicht mal aus sachlichen Gründen.
Mhm.
Ja,
wie kann das kommen?
Ja, über die Naturschutzverbände.
Okay.
Ja, das ist, als ich mein Wanderfahrtenprojekt betrieben habe, wurde ich sehr stark bekämpft von Naturschützern, weil sie nicht wollten, dass die Jäger das betrieben. Und dass es am Institut für Wildbiologie gemacht wurde, zum Beispiel. Weil der Naturschutz hat sehr gerne Besitzansprüche, die ihm eigentlich nicht zustehen. Das ist auch ein Problem. Das ist eine Ideologie, es ist eine Glaubensgemeinschaft.
Ja. Und da gibt es auch noch dann schwarz oder weiß in der Regel. Und das ist so eigentlich das Schöne, weil ich habe jetzt so das Gefühl, wenn ich mit dir spreche, dass ich eigentlich einen absoluten Naturschützer vor mir habe, mit dem ich mich unterhalte, der aber trotzdem Jäger ist und der das Ganze sehr transparent und für jede Seite offen betrachtet, einfach aufgrund deiner Lebenserfahrung und aufgrund dem, was du erlebt hast während deines Lebens. Und das ist für mich super, super positiv. Deswegen bin ich ganz, ganz gespannt, wie sich das auch weiterentwickeln wird. Wenn die Leute jetzt auf Jagd gehen und diese tolle Ausrüstung haben, von der du erzählt hast, dann stelle ich mir auch so ein Stück weit vor, dass die Jagd schon deutlich bequemer geworden ist. Wir haben mit deinen Söhnen darüber gesprochen, dass Jagen ja eigentlich kein Schönwettersport ist, sondern eigentlich man überwiegend auch jetzt im Herbst oder ja, im frühen Herbst oder frühen Winter aktiv ist oder das für deine Jungs zum Beispiel die beste Jagdzeit ist. Ist Jagen bequemer geworden auch aufgrund der Ausrüstung? Weil ich kenne den Jäger eigentlich in seiner traditionellen Jagdkluft.
Mit Hut vielleicht noch.
Mit Hut noch. Ja. Dackel. Oder anderen Hunden für die Jagd, so stelle ich mir den klassischen Jäger vor. Aber heutzutage, wenn ich mir die Videos von den ganzen Jungs ansehe, das ist ja Hightech bis zum Ende.
Also fangen wir mal mit der Kleidung an. Also die Kleidung, die die heutigen Jäger tragen, sind, gehen wir mal vom Modetrends ab, bedeutend besser als das, als der Lodenmantel, den sie früher angehabt haben. Ja. Weil der Lodenmantel, der wird vom Wild vom Weiten erkannt. Es ist sehr bequem und alles. Aber wenn ich heute unsere moderne Jagdkleidung, ich gehe heute zum Beispiel auf keine Drückjagd ohne einen Ansitzsack. Das wäre früher undenkbar gewesen, wenn einer mit dem Ansitzsack auf eine Drückjagd gegangen wäre. Aber es ist aber so, wenn ich mir so einen Ansitzsack, wenn ich warm bin, schieße ich viel besser, als wenn ich jetzt friere und kalte Finger habe.
Ja. Was ist das nochmal? Kannst du das nochmal ganz kurz erklären?
Bitte?
Kannst du nochmal ganz kurz erklären, was das überhaupt ist, für die, die es nicht wissen vielleicht? Uns hören ja nicht nur Jäger zu.
Ein Ansitzsack.
Genau.
Das ist nichts anderes wie ein Schlafsack, der nur grün ist und nur eine festere Haut hat.
Ah, okay, verstehe.
So einfach erklärt.
Okay, ja, verstanden. Ja,
man schlüpft da rein, zieht den über die Schuhe, über die Stiefel und zieht den ein bisschen über die Schultern, oben ist ein Träger und man ist wunderbar warm. Und wenn ich warm bin, kann ich ganz anders schießen. Schießen sind ja viele Komponenten. Das ist einmal sportlich, man muss Muskelkraft haben, das Gewehr ruhig führen. Man muss gedanklich fit sein. Man muss aber auch beweglich in den Händen sein. Und wenn ich da durchgefroren bin und da so sitze, ja, dann bete ich so langsam nachher, hoffentlich kommt nicht noch ein Wildschwein, dass ich mich noch bewegen muss auf Deutsch. Also das ist zum Beispiel ein Vorteil. Oder wir wissen, dass die orangene Farbe vom Rotwild und Rehwild nicht so gut erkannt wird. Und diese Warnwesten sind natürlich ein Riesenvorteil, was die Sicherheit anbetrifft. Klar. Als sie vor 20 Jahren Pflicht wurden, nur die orangenen Rotbänder, da haben sich die Jäger aufgeregt. Jetzt müssen wir in Orange wie in Kanada durch den Wald laufen. Aber ich kann das heute gar nicht mehr wegdenken, weil es ist einfach Sicherheit ohne Ende.
Haben sich die Jagdunfälle aufgrund dessen auch reduziert?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Okay. Da habe ich keine Zahlen zu. Aber ich denke mal, wenn ich alleine sehe, was ich so erlebe, wo man sagt, verdammt nochmal, das hast du ja gar nicht gewusst, der sitzt da, den kannst du ja sehen mit seiner orangen Jacke von hier, dass du da nicht hinschießt. Das ist schon ein großer Vorteil.
Das glaube ich.
Das ist oder Gummistiefel. Nee, man hat heute Schuhe, die warm sind, die angenehm sind. Das trägt sich alles zum guten Schießen alles bei. Das ist ja nicht. Schießen ist wirklich ein bisschen mehr als nur abdrücken, sondern es muss alles zusammen harmonieren, sonst klappt das nicht.
Glaubst du, dass das Jagen wieder so richtig in Mode kommt? Und mit der PlayStation und den anderen digitalen Vergnügungen, die man zu Hause im Wohnzimmer machen kann, konkurrieren kann in der Zukunft? Oder sagst du, das wird irgendwann aussterben und dann wird es, wie gesagt, irgendwelche staatlich beauftragten Jäger geben, 20 Stück, die den ganzen Tag im Jahr nichts anderes machen werden?
Also ich glaube nicht, dass die Jäger aussterben freiwillig. Aber die politischen Entwicklungen, die kann, glaube ich, keiner voraussehen. Und es sind Ideologien. Wir haben es ja im Augenblick so, gucken wir doch mal ganz normal. Das klassische Bearbeitungsfeld der CDU war zum Beispiel die Landwirtschaft. Wenn heute eine CDU Regierung bilden will, dann muss eine grüne Partei oder eine SPD dazu nehmen. Bei der grünen Partei besteht die darauf, dass sie einen Landwirtschaftsminister stellen. In Mecklenburg-Vorpommern ist auch nicht die CDU-Landwirtschaftsminister, sondern ein SPD-Mann-Landwirtschaftsminister. Und da fängt es schon an. Und wenn ich einen Grünen als Landwirtschaftsminister habe, dann ist der vom Grund, von der Grundeinstellung schon gegen Grund und Boden.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, wir haben es auch gehört.
Das ist ja leider so. Das haben ja die Parteien verpasst. Eigentlich ist ja konservativ, Grün ist ja eigentlich CDU. Und das hat die CDU total verschlafen. Das ist ja eine rein konservative Sache, eine konservierende, eine erhaltende, ethische, christliche Angelegenheit eigentlich, der Naturschutz.
Absolut. Ja. Wobei ich gehört habe, deine Jungs haben uns eben erzählt, dass die Grüne Partei der größte Feind von Bambi ist, so hatten wir es bezeichnet, dass die eigentlich total auf Jagen und das Herausnehmen von Rehen.
Ja, das ja. Die sind für das Totschießen der Rehe, aber sie sind gegen die Jäger, grundsätzlich.
Aber das eine geht doch nicht ohne das andere.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Ja, ich kann ja Berufsschlachter einstellen.
Das stimmt.
Okay.
Das heißt, ich fange die Rehe, bringe die zum Schlachthof und die kriegen den Bolzen in den Nacken gesetzt. Also,
nein, das nicht, sondern die fahren des Nachts mit Scheinwerfern rum und schießen die Rehe.
Okay.
Aber die haben aber kein jagdliches Empfinden mehr. Die freuen sich nicht, wenn sie ein Stück erlegt haben wie meine Söhne oder wie ich mich freue, sondern die dürfen dann Schmerzempfinden haben, die Schützen. Müsste sich dann richtig gequält fühlen.
Okay.
Ideologisch. Das ist aber Ideologie, das ist nicht sachlich fundiert.
Klar.
Das ist auch in gewissen Punkt eine Missachtung des Grundeigentums.
Das ist wahr.
Das stimmt, ja. Wie ist das so als, noch ein bisschen anderes Thema vielleicht, so ein bisschen persönliches Thema. Träumt man als Vater davon, dass die eigenen Kinder mal mitkommen auf Jagd? Oder ist das immer, war das schon immer freigestellt und das hat sich einfach so ergeben? Oder ist das ein kleiner Traum?
Also wir haben ja vier Kinder. Ich weiß nicht, das wissen ja die wenigsten. Und die beiden Ältesten gehen nicht zur Jagd, aber tolerieren die Jagd. Und der Älteste will auch jetzt einen Jagdschein machen.
Ja.
Doch noch überzeugt.
Ja. Aber ob er mal ein großer Jäger wird, er wird mitlaufen. Aber es wird nie so sein wie bei den beiden Kleinen. Aber das ist nun mal so. Und das Schlimmste, was man machen kann als Elternteil, die Kinder zu etwas zwingen. Also meine Frau hat mit Gewalt versucht, dass die Jungs pferdebegeistert waren. Und diesen Begeisterungsdruck, den sie ausgeübt hat, hat sie genau das Gegenteil erreicht. Ne? Inzwischen hassen die Pferde. Ne?
Das ist immer
in
so.
In Anführungsstrichen. Oh. Ja, weil man das kann man nicht erzwingen. Das muss man muss begeistern. Und es gab auch mal Phasen, wo die Jungs gesagt haben, nee, Papa, ich fahre nicht mit. Ich wäre doch nicht auf die Idee gekommen, sondern du musst jetzt mitfahren. Dann bin ich alleine losgefahren. Und dann bin ich alleine losgefahren. Und dann haben sie gesagt, ach nee, ich gehe heute spielen. Ist ja sowieso nichts los im Wald. Und dann bin ich mit einem dicken Wildschwein wiedergekommen. Und dann hat er gesagt, shit, jetzt bin ich doch nicht mit gewesen.
Also man sollte nichts erzwingen, das stimmt, hast du recht. Aber
ich habe schon viele Jagdfreunde erlebt, denen die Tränen in den Augen standen und sagten, Friedrich, was hast du im Glück, dass deine Jungs jagen gehen? Meine Kinder wollen überhaupt nicht mit mir.
Ja.
Und die haben meines Erachtens etwas falsch gemacht. Die haben beim kleinen Kind etwas falsch gemacht. Ich habe nie meine Kinder gezwungen oder so. Nie. Aber die wollten immer mit sein. Ja? Also es gibt so Geschichten, da liegt Gerold mit 5 Jahren bei mir von Füßen und Paul, 3 Jahre älter, mit 8 Jahren liegen bei mir im Schlafsack, im Ansitzsack, bei mir auf dem Hochsitz vor meinen Füßen und ich schieße ein Wildschwein. Beide sind tief am Schlafen. Da sagen die beiden, ich sage, pass auf, wir gehen jetzt nach Hause. Da Gerold mit 5, Papa, ich gehe auch nicht mit. Wir haben gesagt, wir gehen heute Nacht nicht eher von diesem Hochsitz, bis wir das mit dem Wildschwein geschossen haben. Ja, ich sage, da liegt doch das Wildschwein. Veräppeln kann ich mich selber. Da habe ich die Taschenlampe genommen, da habe ich hingeleuchtet, haben es noch nicht geglaubt. Dann bin ich runtergegangen, als dann das Wildschwein da weggezogen haben. Da haben sie es nicht glauben können. Die haben so tief geschlafen, haben es gar nicht mitgekriegt. Direkt über ihren Kopf habe ich geschossen quasi. Die haben bei mir unter den Knien gelegen und ich habe oben auf der Brüstung geschossen. Ja, aber das ist eine Frage, wie man seine Kinder aber in jedem Kind ist auch nicht der Jagdtrieb drin. Das ist ja auch, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, es ist ja auch ein Urinstinkt, die Jagd.
Ja.
Es ist ja nicht so etwas, was irgendwie erfunden ist, sondern das ist ja ein Urtrieb, der im Menschen drin ist. Ja.
Das stimmt wohl, das stimmt.
Aber und diesen Urtrieb, den wollen einige austreiben, genauso wie sie austreiben wollen, dass man noch Fleisch isst. Ja, die Veganen können sich nicht vorstellen, dass man Fleisch isst. Ja, da muss ich auch tolerant sein. Aber ich bin auch tolerant, wenn der Veganer nur noch Salat isst. Ist ganz in Ordnung.
Ja, jedem das seine.
Absolut. Also.
Ja, aber die Toleranz, das ist immer, und das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie die Jäger es rüberbringen. Ne?
Ja, klar, da gibt es solche und solche. Ja. Also Toleranz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch bei der Jagd, oder allgemein beim Thema Ernährung.
Und wart ihr auch abseits von eurem Revier, respektive auch im Ausland, warst du da auch mit deinen Söhnen unterwegs oder haben sie diese Reisen immer alleine gemacht vorwiegend?
Also ich habe, meine erste Auslandsjagd war in Österreich. Da war ich aber Praktikant bei der FUST in Tirol als Forstassessor. Da habe ich das erste Mal im Ausland gejagt. Und ich selber habe die Lizenzjagd im Ausland eigentlich immer abgelehnt. Bin aber mit meinen Söhnen, muss ich ganz ehrlich sagen, in Schweden gewesen zur Elchjagd. Das war immer mein Traum von mir, einen Elch zu schießen. Das war ein Riesenerlebnis und jetzt bin ich im vorigen Jahr mit nach Schottland gewesen, auf Sickerjagd. Also ich muss sagen...
Soll das beste Fleisch sein, habe ich gehört.
Ja. Das leckerste, ja. Ist traumhaft, traumhaft. Und ich habe den Besitzer der Farm auch gesagt, den traf ich auf der Jagdmesse, Bernhard, ich komme gerne wieder, aber nicht zur Trophäenjagd, sondern um mir nochmal wieder ein Tier oder ein Kalb zu schießen und das Fleisch mit nach Hause zu nehmen. Da bist du gerne eingeladen. Also ich muss nicht jetzt ins Ausland fahren, um da jetzt irgendwo Elefanten zu schießen. Also das würde ich ablehnen.
Okay, okay. Mhm. Aber du würdest das ablehnen, aber du würdest es deinen Jungs nicht vorwerfen. Beziehungsweise haben sie es ja gemacht, oder? Oder hast du es ihnen vorgeworfen?
Nein. Ja, aber Elefanten schießen würden die auch nicht. Also da haben sie zu viel... Es gibt so manche Tierarten, da hat man einfach so viel Respekt vor, wo man sagt, wobei das Elefantenschießen ja teilweise dringend notwendig ist. Als Ökologe muss ich sagen, es gibt Gebiete, da verwüsten die Elefanten die ganzen Landschaften und da muss auch eingegriffen werden.
Ja, ja, ja.
Aber das ist aber auch eine Art von Jagd dann auf dem Elefant, die sehr differenziert ist. Normal muss man dann das ganze Rudel ausrotten und das ist dann schon schrecklich. Das ist dann also Mutter, Kind und die ganze Generation wird dann die ganze Herde ausgerottet, damit keine trauernden Elefanten zurückbleiben, weil Elefanten so irrsinnig trauern.
Mhm. Ja, Wahnsinn. 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 Ich habe noch eine abschließende, ganz, ganz persönliche Frage, die ich gerne stellen würde und ich hoffe, dass du mir die nicht übel nimmst. Ist man irgendwann zu alt zum Jagen? Ich denke da immer so an das Führerschein-Thema. Da sagt man ja auch immer, Mensch, sollte meine Oma noch fahren oder mein Opa oder die Großeltern. Gibt es sowas beim Jagen? Beziehungsweise wir wissen, dass es sowas nicht gibt. Aber was hältst du davon? Würdest du sagen, nee, irgendwann, ich merke das, wenn ich nicht mehr richtig treffen kann, weil es geht ja auch letztendlich darum, das Tier keinen qualvollen Tod zu bringen.
Also ich habe einen guten Freund gehabt, der ist voriges Jahr gestorben. Den haben wir noch mit 91 Jahren auf den Damirsch geführt. Der hat vorher nie ein Dammwild geschossen gehabt, in seinem Leben noch nicht mal in freier Wildbahn gesehen. Und der hatte im KZ gesessen und war im Widerstand. Und da habe ich mich gefragt, willst du mit 90 Jahren noch so mit letzter Kraft im Wald gehen und noch einen Damm hier schießen? Ich glaube, nein, weil ich habe von Kind auf so ein erfülltes Jägerleben gehabt. Ich habe frei jagen dürfen bei mir zu Hause bei einem Baron Schorlemmer. Und mein Jägerleben ist erfüllt. Ich glaube, in dem Moment, wenn ich merke, ich habe die Kraft nicht mehr. Ich würde mich nicht mit dem Krankenwagen ungefähr in den Wald fahren lassen. Das nicht. Und es ist aber auch heute schon so, dass ich viel lieber Gäste führe, die sich freuen, wenn sie was schießen. Die Freude ist für mich, wenn ich dabei sitze, oft viel größer, als wenn ich es selber erlege.
Das ist schön.
Das ist aber auch eine Frage des Egoismus.
Absolut.
Es gibt welche, Es gibt welche, die müssen sagen, ich habe früher war es so, hast du schon deinen Bock geschossen? Dann habe ich immer gesagt, das ist unverschämt, diese Frage zu stellen, weil es viele Jäger gibt, die gar nicht finanziell die Möglichkeiten hatten oder überhaupt die Möglichkeit hatten, auf den Bock eingeladen zu werden. Und andere rühmten sich, dass sie 10 Böcke geschossen hat. Also das ist auch, muss man auch sehr differenziert sehen. Wann höre ich auf zu jagen? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, wenn ich die Kraft nicht mehr habe. Aber ich habe es ja schön. Ich kann mir ja die Filme, früher habe ich Filme gedreht und habe die Jungs, wenn die dann aus der Schule kamen, die Filme von der Hirschsprung gezeigt. Dann gucke ich mir Hand und Demand an.
Sehr, sehr gut, sehr gut. Meinst du, es sollte eine Obergrenze geben?
Nein.
Klare Antwort?
Ganz einfach. Meine Mutter ist 105 Jahre alt. Und wenn Sie sich mit der unterhalten...
Die lebt noch?
Ja.
Wow, das ist abgefahren.
Und wenn Sie sich mit der unterhalten, wenn du dich mit der unterhältst, dann ist sie total klar im Kopf. Aber es gibt aber auch schon, wenn ich ins Altersheim komme, Leute, die sind 70 und da kannst du dich nicht mehr mit unterhalten. Deshalb kann man diese klare Grenze gar nicht ziehen.
Ja, das klar. Stimmt. Das ist so, der Mensch ist unterschiedlich. Ja. Also mein Uronkel ist
auch noch. Wenn ich natürlich nicht mehr sehen kann, wenn ich zum Beispiel nicht mehr sehen kann und nicht mehr weiß, 50 Meter dahinter, was da ist, aus Sicherheitsgründen.
Aber der Mensch überschätzt sich ja auch gerne, Friedrich. Ja. Der Mensch überschätzt sich ja auch gerne und so eine Höchstgrenze. Ich bin völlig unparteilich, weil ich es persönlich gar nicht einschätzen kann. Aber ich sage immer, man kann ja eine Regularie einführen, dass man, keine Ahnung, fünfmal auf den Schießstand gehen muss und aus 50 Metern mindestens die 8 treffen muss. Sonst dürfte man nicht mehr weiter schießen. Das ist ja...
Richtig. Kann man machen. Aber ich glaube, der verantwortungsvolle Jäger, wenn der merkt, er schafft es nicht mehr, dann macht er es auch nicht.
Okay. Da ist die Verantwortung schon da. Ja.
Ich weiß nicht, warum muss man einen Menschen erniedrigen? Es hat ja auch noch andere Konsequenzen. In dem Moment, wenn der seinen Jagdschein nicht mehr bekommt, muss er sein Gewehr abgeben. Und an diesem Gewehr, wo er 60 Jahre lang mit gejagt hat, das muss er auf einmal in Schrott geben, weil er keine Erben hat, die einen Jagdschein haben.
Aber kann man das verstehe ich, aber so, da würde ich zum Beispiel sagen, ja, so ein Gewehr, das kann man ja auch defunktionabel machen, quasi, dass man nicht mehr damit schießen kann.
Ja, das geht auch, richtig.
So, und dann,
aber dann ist es kein Gewehr mehr.
Ne? Dann ist es kein Gewehr mehr, das stimmt auch. Ja, das ist, ich kann das nachvollziehen.
Ja,
Also ich bin immer so, alles, was Menschen einschränken betrifft, da bin ich eigentlich immer gegen. Also andere bevormunden. Es ist aber nicht jetzt auf die Jagd bezogen, das ist im ganzen Leben.
Ja, das stimmt.
Wenn einer ein blaues Dach will, dann soll er sich doch ein blaues Dach aufs Dach, Dachpfannen drauflegen. Ja. Und wenn einer grüne haben will, soll er grüne nehmen. Warum soll ich dem das vorschreiben?
Ja, das stimmt. Da haben wir es in Deutschland, sage ich mal, Anführungszeichen ein bisschen schlecht. Hier wird eigentlich alles reguliert, alles, was man machen darf. Wenn der Nachbar nicht will, dass du ein Vordach machst, das hatten wir tatsächlich in meiner Familie vor ein paar Jahren im Reihenhaus, du durften kein Vordach bauen, weil der Nachbar das nicht wollte, weil der Regen zu laut drauf geplätschert ist.
Ja, das ist aber eine Mentalitätsfrage, eine Frage absolut. Der Toleranz.
Ja,
so ist das in Stade.
Nee, von Stade, Buxtehude.
Buxtehude, genau. Ja.
Nee, Friedrich, wir haben noch eine letzte abschließende Frage an dich. Die stellen wir eigentlich fast jedem, manchmal zu Anfang, manchmal zu Ende. Kannst du uns deine verrückteste Geschichte von deinen Jagderlebnissen erzählen? Was war so das Verrückteste oder vielleicht auch Lustigste, was du erlebt hast?
Oder einfach das Schönste?
Oder das, was du erzählen möchtest.
Die schönste Geschichte, die ich hatte, war, wir hatten jetzt unseren Forstbetrieb gekauft. Und den habe ich ja, ich bin mit null hingekommen, hatte mein ganzes Geld im Naturschutz gesteckt und lernte meine Frau hier kennen. Und meine Frau war Bürgerin der DDR und durfte dadurch privilegiert kaufen und haben den Kredit aufgenommen und haben wir den Betrieb gekauft. Mhm. Ah. Völlig abenteuerlich. Firma gegründet, Schulden angefangen bis über Get No. Und dann durfte ich meinen ersten hier schießen. Und das war natürlich für mich unvorstellbar, dass ich ein Hirsch schießen durfte. Das war für mich, ein Hirsch zu schießen, einmal in seinem Leben. Aber jetzt im Eigentum, das war schon das Aufregendste. Und dann bin ich bis morgens um 4 Uhr mit Paul und Gerold los. Gerold haben wir mit einem alten Mann, mit Heinz, auf den Hochsitz gesetzt gegenüber und wir sind ins Erlenbruch. Dann haben wir von morgens bis mittags um 12 Uhr gesessen und der Hirsch kam nicht. Und dann sind wir Mittagessen gefahren und dann sofort wieder auf dem Hochsitz. Und abends um 18 Uhr hatte Paul Langeweile und kaute auf dem Zweig rum und verschluckte sich und fing an zu husten.
Oh, oh Gott.
Und in dem Moment, wo Paul an zu husten fängt, geht es auf einmal auf der anderen Seite vom Erbo. Zweimal. Ist ja Mensch, hör's doch auf, das ist der Hirsch. Und dann sahen wir auch schon Bewegung und dann kam der Hirsch wie so eine Katze geschlichen um dieses Erlenbruch rum, weil er nicht durchs Wasser wollte, durchs Moor. Und dann habe ich diesen Hirsch geschossen. Und diese Freude von diesen beiden Kindern, das ist mein Lebenshirsch. Das ist auch ein Ausnahmehirsch in der Region gewesen, weil er abnorm war. Aber das Entscheidendste ist an diesem Hirsch, beide Jungs waren dabei und die waren stolz wie Oscar. Das ist, weiß ich, irgendwo war das jetzt gerade mal veröffentlicht, irgendwo bei Stern TV oder wo, wo sie dann beide ganz stolz an diesen Hirschstangen dran fassen. Das ist so eigentlich das schönste Jagderlebnis überhaupt für mich.
Das klingt wirklich schön, ja.
Toll.
Das klingt wirklich toll.
Das ist wirklich schön. Da kriege ich dann auch Lust eigentlich aufs Jagen, muss ich sagen.
Ja, so langsam nach so ein paar Folgen. Wir haben ja schon ein paar Folgen aufgenommen.
Aber wenn du dich jetzt nicht bald beeilst, bist du auch einer von den Spätberufenen, die so ein bisschen in Frage stellen.
Nee, also ich würde es ganz gerne mal sehen. Ich würde zumindest schon mal gerne mitkommen wollen. Und manche Leidenschaften fangen auch spät an. Ne? Manche heiraten auch erst mit 50 oder 60 oder dann ein zweites Mal.
Ja, ich war auch 42. Ne?
Ja, siehst du mal. Auch ich sage jetzt auch nicht, dass du spät dran warst. Ne?
Aber auf dem Leuchtturm kommen die Frauen auch nicht. Ich hab ja 10 Jahre auf dem Leuchtturm gelebt.
Das ist wahr.
Also das ist so, wenn man so die ganze Kraft in seine Naturschutzforschung steckt oder in diese Wanderfalkenforschung, dann hast du für eine Familie keine Zeit. Mhm. Ja, und das ist auch bei der Jagd, es gehen sehr viele Ehen kaputt. Weil, das war ja von euch auch eine Frage, weil die Frauen kein Verständnis dafür haben, dass der Mann am Samstag, wenn die schönste Zeit ist für die Familie, dann geht der auf die Jagd und vergnügt. Mhm. Und sie sitzt mit der Familie alleine zu Hause. Das ist ein echter Konflikt.
Ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen.
Aber war bei euch nicht existent, weil das Jagdgebiet ja quasi euer Zuhause war.
Das ist richtig.
Und Schlau gemacht, Friedrich.
Und wir sind ja auch in der Woche jagen gegangen. Jetzt als Rentner kann ich ja jeden Tag gehen.
Ja, das stimmt.
Wohl wahr. Friedrich, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses tolle Gespräch. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, ist es einfach, bist du der Inbegriff von irgendwie eigentlich jedem Gegenargument, was man als Jagdfeind haben kann. Ich glaube, man kann mit dir da ganz, ganz offen sprechen über alles. Du hast eine große Weitsicht oder betrachtest alle Blickwinkel und bist nicht voreingenommen. Das finde ich persönlich ganz, ganz schön. Deswegen hat mir jetzt diese Folge auch super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es wird nicht die letzte Folge gesehen sein. Und ich hoffe auch, weil bei euch soll es sehr, sehr, sehr große Jagdfeste geben, beziehungsweise Grillfeste meine ich eigentlich. Das haben mir deine Söhne mehrfach erzählt, wie sie grillen. Ich hoffe, dass ich da mal demnächst vorbeischauen kann, wenn diese ganze Corona-Geschichte auch wieder vorbei ist.
Ja, das hoffe ich auch. Aber ich darf immer gar nicht mehr so viele einladen. Meine Söhne sagen immer, du lädst immer viel zu viele Leute ein. Aber ihr seid eine Ausnahme.
Das ist schön.
Aber jetzt zum Schluss noch etwas. Also ich habe für jeden Verständnis, der Jäger hasst, also weil er Tiere jagt. Also es gibt Menschen, die können das nicht nachvollziehen. Und da habe ich auch Verständnis, auch Mitgefühl mit, die leiden auch. Also diese Jagdgegner.
Klar.
Ja. Also das ist nicht so, das muss man auch ernst nehmen. Also es ist nicht so, als wenn die da einen nur ärgern wollen, sondern die sind davon überzeugt und das muss man auch respektieren.
Absolut, ja, das stimmt.
Und nicht drüber lachen, also das wäre der falsche Weg.
Ja. Das denke ich auch.
Und man muss sich auch immer selber fragen, ist es richtig, dass ich dieses Tier erlegt habe? Und wenn ich sage, ja, es war gut, dass du es gemacht hast, ist es okay.
Ja.
Aber wenn du dich fragen musst, war das richtig, dann musst du die Jagd an den Haken hängen oder das Tier nicht schießen.
Das stimmt.
Das stimmt. Und das kannst du ja immer frei entscheiden.
Schöne,
so in diesem Sinne.
Schöne abschließende Worte. Friedi, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns hier mit Rat und Tat zur Verfügung standest. Sehr, sehr interessante Einblicke, auch so ein bisschen in die Historie der ganzen Jagdbranche und der Jagd an sich. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen gerne mal vorbei, wenn man sich wieder treffen darf.
Wir kommen gerne vorbei. Und
vorbeikommen hilft nicht, sagte mein Vater immer, reinkommen. Ne?
Das ist richtig.
Sehr schön. Friedrich, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Bleib gesund. Ja. Lieben Gruß an deine Söhne und deine Frau unbekannterweise und deine anderen Kinder natürlich auch.
Gut.
Mach's gut.
Dankeschön.
Tschüss. Alles Gute. Ciao.
Mehr zum Thema Jagd und die besten Jagdvideos im Netz findest du auf www.huntondemand.com.